Heute gibt es Echtgeld TV im Doppelpack mit zwei Gesprächen und zwei Themenblöcken. Im ersten Teil geht es um eine Aktie, die ihr euch seit längerem gewünscht habt und die bei vielen Dividendenfans ganz oben im Depot oder in der Watchlist steht. Shell. Zusammen mit Alex Fischer schaue ich mir an, erstens, warum Shell über die Jahre zur größten Position in seinem Depot geworden ist und dass er das erst während der Vorbereitung auf diese Sendung realisiert hat. Zweitens, wie sich das Geschäft zwischen Öl, Gas und LNG verändert und was das für Gewinne, Cashflow und die Bewertung bedeutet. Drittens, ob die aktuelle Kombination aus rund 4% Dividendenrendite, massiven Aktienrückkäufen und einem möglichen einstelligen KGV eher nach Cashmaschine oder nach trotzdem ziemlich teuer aussieht. Und welche Kursbereiche Alex und ich als Nachkaufzone und als Verkaufsregion sehen und wie sich Shell im Vergleich zum Ölpreis und MSCI World geschlagen hat, gibt's auch noch. Und weil das heute eine Doppelfolge ist, geht's im zweiten Teil dann direkt weiter mit Julius Weller von Scalable. Wir sprechen über Private Equity für Privatanleger, inklusive meinem eigenen Einstieg, und über den auf Dezember verschobenen Depotumzug in den neuen Scalable Broker. Also, erst Shell einmal durchdeklinieren und danach direkt weiter mit Private Equity und dem großen Broker-Upgrade. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen da. Schreibt eure Fragen und vor allen Dingen auch eure einzelnen Aktienwünsche in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und zum Start gibt's wie gewohnt ein paar Risikohinweise vom Chief Economist von Scalable, Christian Veröhl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Der Disclaimer liegt hinter uns, das Gespräch liegt vor uns. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, Grüße aus Thailand und wir haben schon Weihnachten.
Ja, also man muss auch dazu sagen, wir nehmen auf am 24. November. Totensonntag liegt direkt hinter uns am Berliner, Weihnachtsmarkt. Also man muss im Moment eigentlich sagen, eigentlich ist es eher eine Weihnachtsmarktfestung. So sieht es zumindest von außen aus. Ist seit heute Betrieb. Bei Alex funkelt schon das Plastikbäumchen. Und wir unterhalten uns über etwas, was ihr euch zum einen sehr intensiv und lange gewünscht habt, nämlich die Shell-Aktie und damit eben auch über etwas, was wir trotz allen ökologischen Bemühungen auch die nächsten 15, 20 Jahre noch an irgendwelchen Stellen in der Weltwirtschaft als Schmierstoff oder als Kraftstoff einsetzen werden, nämlich Öl. Das verarbeitet unter anderem Shell, wobei sie in den letzten Monaten und Jahren, aber insbesondere auch durch eine geänderte Kommunikations- und Aktivitätenstrategie in diesem Jahr deutlich nach außen bringen, dass sie nicht nur im Bereich Öl stark sein und stark bleiben wollen, sondern eben auch im Bereich von LNG Geschäft an sich ziehen wollen, um dort eben auch zu wachsen. Und Wachstum ist ja etwas, Alex, was sie dann anstreben, 4-5% sollen sein. Wachstum ist aber auch etwas, und damit kommen wir mal zum ersten Punkt in dem Gespräch, der sich bei dir im Depot abgespielt hat. Denn bei dem, was wir so im Voraustausch über WhatsApp besprochen haben, warst du dann auf einmal ganz überrascht zum Ende hin, als wir uns auf Shell dann festgelegt hatten und du auch gesagt hast, ja, können wir machen, dass es auch für dich ganz interessant ist, weil es auf einmal nach insgesamt 8 Käufen in den letzten 12 Jahren deine eigene größte Depotposition mit einem durchschnittlichen Kaufkurs von 21 ist. Wie konnte denn das passieren?
Wie konnte das passieren? Ich habe die ersten Shell-Aktien 2013 gekauft. Das ist schon eine ganze Weile her. Und ich fand es überhaupt erstmal spannend, das Thema Öl, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Öl ist gar nicht so jetzt medial in diesem Jahr. War es ja alles nur Hightech, KI, Gold und Silber. Und dann dachte ich mir, jetzt will er über Öl reden. Und dann dachte ich mir, gut, okay. Und dann ist mir in der Tat aufgefallen, nachdem Freenet nicht mehr in meinem Depot ist, dass Shell das mittlerweile ist. Und hätten die jetzt noch BP übernommen, was vor ein paar Monaten, Wochen noch irgendwie im Raum stand, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann hätte ich die wahrscheinlich in ein separates Depot ausgliedern müssen, damit da nicht so ein starkes Ungleichgewicht ist. Ölaktien, das ist so ein bisschen wie bei anderen, so Tabak oder irgendwelche defensiven Werte. Das wird im täglichen Doing immer gebraucht. Das heißt, ich habe da immer irgendwie all die Jahre seit 2013 nachgekauft, wenn so Kurse eingebrochen sind, wenn Ölschwäche war. Und das, ich glaube, mittlerweile 8 Stück oder 8 Tranchen habe ich mittlerweile gekauft. Meine Lieblingstranche ist die, die ich übrigens im Oktober 2020 gekauft habe. Das war, glaube ich, 4 Tage vor der Verkündung, dass es den Impfstoff gibt. Ja, und danach kann man ja im Chart gut sehen. Das ist ja bei dir hier im Bild ganz unten und es ging ja bis ganz oben. Und alleine diese Tranche hat jetzt bei mir 240% gemacht mit Dividenden. Aber meine Gesamtposition ist eigentlich nur 84% im Gewinn. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so mega viel. Aber durch die ganzen Nachkäufe in all den Jahren wurde das natürlich auch immer wieder verwässert. Aber für mich ist das absolut erstmal eine sehr große Position. Und das Ergebnis kann sich natürlich auch in absoluten Zahlen durchaus sehen lassen.
Und man muss ja dann auch immer sehen, es kommt ja vor allen Dingen immer darauf an, dass man, wie so eine Position zustande kommt. Und du bist ja nun nicht unbedingt derjenige, der als Tech-Investor durch die Lande zieht, sondern dir geht es ja schon darum, mit deinen Aktien nachhaltige Dividendeneinkünfte zu erzielen und vor allen Dingen auch im Einkauf diese Transaktion vor allen Dingen auf einem Niveau einer hohen Preiswürdigkeit zu machen. Und ich habe hier den Aktien-Guide-Chart, weil er für 20 Jahre eben vorliegt, drin. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich jetzt den Switch machen will auf den sogenannten Unterwasser-Chart und wo wir eben sehen können, dass es bei der Shell eben auch Phasen gab im Jahr 2008, 2009, wo sie eben 40% unter Wasser war oder Ende 2015 auch da über 40%. Und Alex hat schon gesagt, das Jahr 2020 war dann eben für ihn besonders schön, der Trancheneinkauf dann bei einem Spitzenwert von knapp 2/3 unter Allzeithoch der Aktie. Und zu dem Zeitpunkt war es eben, ja, auch in der gesamten Finanzcommunity ein unglaublich intensiv diskutiertes Thema, wo es eben Leute gab, die auch gesagt haben, naja, so ganz ohne Öl wird es eben nicht ablaufen. Und deswegen wollte ich diese Aufzeichnung im Übrigen auch mit Alex machen, weil mir beim Thema Shell, also mir war klar, dass es eine große Position in deinem Depot ist, dass du jetzt auch noch positiv überrascht worden bist, freut mich auch. Aber wenn wir mal zu einem deiner Kernthemen dann auch gehen, nämlich der Dividende, da ist es ja auch so, also man muss zunächst mal bei einer Shell 1 mit in Kauf nehmen und dazu dann vielleicht auch gleich mal die Einblendung der Guru-Fokus-Grafik, die ihr euch wie immer dann herunterladen könnt, dass wenn man sich die Dividendenzeile seit 2010 so anschaut, dass da schon eine relativ intensive Volatilität drin ist, wo es nicht unbedingt darum geht, eine permanente Dividendensteigerung zu haben, sondern auch in Abhängigkeit eher von der unternehmerischen oder der Unternehmenssituation entscheidet, Dividenden auszuschütten. Im Moment ist es so, wenn ich das hier so sehe, dass auf der Euro-Ebene, wir schauen uns hier die ganzen Zahlen in Euro an, was bei einer britischen Aktie vielleicht nicht so das Selbstverständliche ist, aber ich habe keine Großbritannien-Lizenz auf Guru-Fokus. Und damit ihr dann für die ganze Zeit dann vollständige Zahlen habt, hier also die Euro-Werte. Im Moment geht man so fürs kommende Jahr davon aus, dass 1,27 ausgeschüttet werden. In diesem Jahr dürften es so 1,31 sein. Ich gehe mal davon aus, dass es eher an Währungskursen liegt. Wie beurteilst du die Dividendensituation im Moment und wie bist du dann eben auch auf Basis deines eigenen Einstiegskurses im Bereich von 21 Euro damit im Moment zufrieden?
Ja, der Durchschnittskurs ist halt für mich nicht ganz so relevant, weil eben über die Jahre mal mehr, mal weniger eingekauft wurde und verwässert wurde. Übrigens wollte ich gerade auch schnell eine GoFundMe-Kampagne starten, damit wir da natürlich für dich auch die richtige Lizenz noch finden. Das mache ich dann gleich nach unserem Call. Ja, schicke ich dir dann den Link. Ansonsten muss man sagen, ich habe natürlich bis Covid immer argumentiert in meinen Blogposts oder meinen Podcasts, dass Shell natürlich eine Aktie ist, die seit über 7 Jahrzehnten die Dividende nicht gesenkt hat. Ja gut, dann kommt Covid und dann wissen wir ja, 2/3 der Dividende wurde gekürzt, zum Glück nicht gestrichen. Also sie haben praktisch immer noch weiterhin jahrzehntelang die Dividende gezahlt, aber dann nach 74 oder so Jahren mussten sie leider auch mal senken. Das war ein bisschen schade, Dafür blieb mein Dividendenstrom, ich sag mal, ähnlich. Also es ist nur geringfügig weniger geworden, weil ich natürlich dann in der Phase auch deutlich mehr Aktien in meinem Depot hatte, wie man das so macht, um sich zu Tode verbilligen, wenn die Dividende gestrichen wird. Hier bei dem Wert würde ich es mal machen. Es gibt andere Aktien, wo ich vielleicht nicht tausendfach verbilligen würde, weil dann oft manchmal die Gewinne fehlen, die Qualität fehlt und solche Sachen. Aus Dividendensicht ist Shell im Moment eigentlich sehr langweilig. Ich glaube, wir haben gerade noch geschaut, es sind 4%, die man so kriegt. Da bleibt der Netto beim einen oder anderen nicht ganz so viel übrig. Sie deklarieren die Dividende zwar in US-Dollar, aber ja, es ist ein britisches Unternehmen, dann habe ich zumindest schon mal keine Quellensteuer. Das ist für mich auch ein großer Vorteil von solchen Unternehmen in meinem Depot, die ich dann auch bereit bin, deutlich höher zu gewichten, weil für mich ist 4% brutto dann auch gleichzeitig netto. Ansonsten, der operative Cashflow wurde vom Unternehmen zugesagt, soll 40-50% in Ausschüttungen oder eben in Aktienrückkäufe fließen. Und die Dividende als letzter Punkt noch ist immer noch nicht auf dem Niveau wie vor Corona, aber das Dividendenwachstum soll auch nur noch 4% betragen. Ich glaube, da hat man einfach aus der Erfahrung gelernt, zu viel Dividende über all die Jahre mit einer hohen Payout-Ratio kann eben in Krisen dazu führen, dass man vielleicht die Dividende dann nicht mehr fortführen kann. Also hält man sie eher flach. Dividendenwachstum hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Aber sie schütten eben momentan mehr Geld in Aktienrückkäufe. Das kommt uns ja, wie man am Aktienkurs auch sehen konnte, auch zugute. Und der Grund, warum sie das machen, sie haben jetzt, ich weiß nicht genau seit wann, ich glaube seit 2021 damit begonnen, sie wollen den Shareholder Value für die Aktionäre deutlich höher machen als in früheren Zeiten, weil man dort von den Bewertungen her deutlich abgeschlagener unterwegs war als US-Konkurrenten wie Exxon oder auch Chevron. Und ich glaube, das hat in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren zumindest schon mal sehr gut funktioniert. Ich würde sogar sagen, im Moment ist man auf einem ähnlichen Niveau wie Exxon unterwegs. Und dann, das soll auch noch so weitergehen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Ja, Aktie hatte ein IS-KGV von im Moment 17. Und was eben besonders spannend in der Tat ist, war dann auch für mich in der Vorbereitung, dass pro Quartal 3,5 Milliarden US-Dollar, also mal 2 sind dann 7, mal 2 sind dann 14, also pro Jahr 14 Milliarden US-Dollar werden in Aktienrückkäufe gepackt. Und wenn man sich dann eben mal anguckt, das bedeutet in 5 Jahren, wenn man diese 14 mal so annimmt und sagt, naja, in den 14 mal 5 bedeutet dann eben nichts anderes als 70 Milliarden, die in Aktienrückkäufe gehen. Und das wird wohl was mit der Marktkapitalisierung machen an irgendwelchen Stellen. Im Moment beträgt sie 180 Milliarden. Man hat vor allen Dingen auch in den letzten Jahren darauf geachtet, dass man sich bei der Verschuldungssituation ein bisschen besser aufstellt und da nicht mehr so krass unterwegs ist, wie es in den Zeilen Market Cap und Enterprise Value, wenn ihr ein bisschen nach links guckt, dann entdecken könnt. Also beispielsweise 2019, da war die Marktkapitalisierung vom Unternehmen knapp 210 Milliarden bei 283 Milliarden Enterprise Value, also 75 Milliarden Euro Schulden. Das steht zwar in einem immer wieder gigantisch hohen EBITDA im Bereich von 50 Milliarden gegenüber, ist also nicht so kernproblematisch, aber ist eben in einem Umfeld von wieder gestiegenen Zinsen zumindest ein Belastungsfaktor, den man auch ein bisschen geringer ausfallen lassen kann. Und der dem Unternehmen gleichzeitig auch Möglichkeiten bietet, die Investitionen, die im LNG-Bereich getätigt werden sollen, A, aus dem eigenen Cashflow, B, aber auch durch möglicherweise dann doch mal eine Neuaufnahme von Schulden zu tätigen und von daher in diesem Bereich dann nochmal das eine oder andere draufzupacken. Nach dem, was ich in der vergangenen Woche mit Lars Thomsen besprochen habe, nämlich diesen Siegeszug von erneuerbaren Energien, wäre jetzt normalerweise die Frage an Shell, was man da eigentlich im Bereich der erneuerbaren Energien so alles vorhat, Alex. Aber damit hat man auf Seiten von Shell schon mal Erfahrungen gemacht und die waren jetzt nicht so super gut. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist? Ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites. 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos.
Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Ja, ich glaube, es ist durch einen gewissen Einfluss für Unternehmen, die in der EU ansässig sind, deutlich spürbarer als vielleicht Unternehmen, die aus dem US-Bereich kommen, die dort anders agieren können. Im Bereich ESG und erneuerbare Energien wurde da eigentlich als Vorreiter viel gemacht hier in Europa. Und es hat sich wohl gezeigt, dass das nicht so effektiv war, weswegen man hier die Investitionen zurückgefahren hat und dann sagt, wir werden uns mehr eben auf die Wertgenerierung konzentrieren. Und im Moment habe ich das Gefühl, Sie wissen, auch wenn der Ölpreis nicht mehr ganz so hoch ist, wie er mal war, immer noch nicht genau, wohin mit dem ganzen Geld und pumpen das eben in die Aktienrückkäufe. Die sind ja durchaus höher als die Dividende. Die Dividende ist ja bei 7,5 Milliarden. Und das Kuriose war, dass der CEO Sawan gesagt hat, sie möchten das auch fortführen bis 2030, solange der Free Cashflow über 20 Milliarden liegt. Laut Planung, weiß nicht, ob man in deinem Tool hier, kannst du nicht sehen, okay, dann müssen wir nochmal bei GoFundMe nachlegen, damit du auch die Erwartungen sehen kannst der nächsten Jahre. Da soll der Free Cashflow bei 25 bis 26 Milliarden sein. Das heißt, wir sind immer noch weit über dem Limit, wo der CEO sagt, wir werden weiter die Aktienrückkäufe auf dem Niveau fortführen. Und selbst wenn es nur 2 Milliarden wären, ich glaube, da wird immer noch viel Geld gepumpt. Und sie haben gesagt, das war auch vor ein paar Wochen, wo es darum ging, ich glaube, im Oktober war das, wollen wir BP kaufen oder nicht? Oder da gab es ja die Gerüchte und so weiter. Und da haben sie gesagt, uns sind die Aktienrückkäufe wichtiger bis zum Jahr 2030 als Übernahmen. Sie haben jetzt, glaube ich, dich nicht speziell auf BP berufen. Ich glaube, wenn es da irgendeine kleine KI-Bude gibt im Ölbereich oder irgendwas, womit sie sich interessant ergänzen könnten, ich glaube, dann kaufen die sowas für 5 Milliarden oder 10 Milliarden. Ich glaube, da ging es um große Übernahmen, wenn so zwei Majors sich irgendwie fusionieren. Ich glaube, das ist für die einfach ein großes Risiko. Und das, da wollen sie Abstand von halten. Und das heißt, im Moment kann man rechnen mit 8% Gesamtrendite nur durch Buyback und mit Dividende pro Jahr. Und das ist auch komischerweise das Analystenkursziel pro Jahr. Also viel beim Aktienkurs ist nicht rauszuholen, sondern das, was in der Rendite momentan zu holen ist, kommt eben ja aus dem Cashflow, den das Unternehmen an die Aktionäre ausschüttet.
Ja, wobei man eben auch sieht, also bezogen auf die GoFundMe-Kampagne kann ich dahingehend Entwarnungen abgeben, dass das gar nichts bringen würde, weil die Sachen würde ich dann jetzt schon sehen. Aber ihr könnt bei einem Blick auf den Monitor auch entdecken, dass der Free Cashflow nicht prognostiziert wird, zumindest nicht bei Guru Focus in der Form. Also da hilft GoFundMe gar nicht. Aber EBITDA-Prognosen gibt es und vor allen Dingen auch Gewinnprognosen. Und da ist es eben so, dass man auch im Jahr 2027 nochmal ein etwas deutlicheres Potenzial nach oben sieht. Da sind es dann so 13-14% Gewinnwachstum, die eingetragen werden. Jetzt bis 26 dann eben ein bisschen schwächer, aber von 2,44 auf 2,87, auf 2,96, auf 3,37 ist zumindest mal eine ganz gute Wegstrecke. Und wenn man die 3,37 nimmt, dann wäre es eben auch so, dass zumindest das 2027er erwartete Kursgewinnverhältnis unter der Marke von 10 liegt, was ja dann wirklich nach wie vor ein sehr attraktiver Preis ist. Und das ist umso beeindruckender, als dass ja ein ganz wichtiger Einflussfaktor, den ein Ölförderer oder ein Ölaufbereiter, ich glaube, Ölaufbereiter ist dann die korrekte Formulierung, und dann eben auch ein Veredler so alles so hat. Ein ganz wichtiger Einflussfaktor, der hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht so unbedingt positiv gezeigt. Und das ist der Ölpreis, den wir hier in einer Grafik mal abgetragen haben, die jetzt auf Arriva dann läuft, wo wir zum einen den Preis der Shell-Aktie inklusive angerechneter Dividenden in Prozent und Euro sehen und parallel dazu auch entdecken, dass sowohl WTI als auch Brent, also die beiden im Weltmarkt maßgeblichen Ölsorten, an Wert etwa 44% verloren haben.
Und das ist nach dieser Rallye, nachdem es ja im Jahr 2020 zu ganz merkwürdigen Verwerfungen mit negativen Futures für Öl eine sehr intensive Erholung des Ölpreises gab, zumindest bezogen auf die letzten 3 Jahre eine Entwicklung, wo es zumindest, Alex, sehr beeindruckend ist, dass man trotz eines Ölrückgangs von fast 50% selber als Unternehmen 30% an Wert inklusive angerechneter Dividenden zulegen konnte.
Ja, das ist unter anderem geschuldet. Geschuldet klingt jetzt so, wie wir konnten nichts dafür, dass man sich einfach neu ausgerichtet hat. Also Sie sagen, es gibt 3 Punkte. Also einmal das Ölgeschäft. Je höher das gewichtet ist, desto eher verläuft dein Chart wie der Ölpreis. Also Wenn du beim Öl weniger Geld verdienst, dann sinkt auch der Aktienkurs, weil deine Gewinne ja sinken. Jetzt haben sie das LNG, also das Gasgeschäft, das Gashandelsgeschäft stark ausgebaut. Da sind sie mittlerweile sogar Marktführer. Das wollen sie weiter ausbauen. Und der dritte Punkt ist, wenn Öl sinkt, dann sind ölverarbeitende Produkte, also ich sag mal, du kaufst jetzt irgendein Ölfläschchen für dein Auto, was also nicht mehr das reinste Öl ist, sondern was verarbeitet wurde. Da ist das von Vorteil für die Unternehmen, die praktisch den Rohstoff günstiger bekommen, aber die Ölflasche im Handel trotzdem noch 37,99 Euro kostet an der Tankstelle. Das heißt, hier steigen dann auch wieder die Margen. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wie gewichtest du diese 3 Komponenten in deinem Portfolio? Und offensichtlich, so wie es ausschaut, abzüglich der ganzen regenerativen Energien, muss ich sagen, wir sparen da auch 10-15% der Investitionssumme. Das ist natürlich das Einfachste, was man machen kann, indem man einfach sagt, wir geben nicht mehr Geld aus, schon hast du Geld gespart, kommt dann sowas raus. Das heißt, Shell ist heute deutlich rentabler und effizienter unterwegs als noch vor, jetzt beginnt es hier, ich würde mal sagen 2021. Das ist so bei mir, was ich so geschaut habe, da sieht man so die ersten deutlichen Veränderungen. Durch Covid war man wahrscheinlich auch gezwungen zu sagen, okay, alles, was über $60 oder $70 uns kostet, das Öl irgendwo zu fördern, weil wir keine Gewinne machen, muss reduziert werden. Und heute liegt man bei $50, wenn man die Aktienrückkäufe behalten möchte. Und $40 Ölpreis ist die Dividendenabsicherung. So hat es zumindest CEO von Shell gesagt. Das wird wahrscheinlich bei jedem anderen Konzern ein bisschen ähnlich, ein bisschen anders sein. Bei Saudi-Arabien kann ich mir vorstellen, sind die Zahlen deutlich niedriger. Aber bei Shell, sagen wir mal, sollte das Öl und so wie wir jetzt unterwegs sind, unter $50 keine weiteren oder größeren Probleme verursachen. Und das ist schon deutlich effizienter, als wenn du sagst, vor 5, 6, 8 Jahren war man bei $60 oder $70.
Was ich ansonsten auch noch interessant fand, war die gesamte Thematik eben, die mit den Quartalszahlen der Nehmer rausgekommen ist. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Ergebnisse immer noch ganz gut sind. Mit den Q3-Zahlen, die Ende Oktober veröffentlicht wurden, hat man Analystenschätzungen dank einem starken Öl- und Gastrading sowie dem dann in der Tat dann auch zunehmendem LNG-Geschäft übertreffen können. Der bereinigte Gewinn in dem Quartal ist zwar um 10% gesunken, blieb aber über den auch wegen der Ölpreisproblematik eigentlich gar nicht so hohen Erwartungen. Und da können wir dann eben auch nochmal in die Dinge reingucken. Dazu das hier nochmal aufgerufen. Die Nettoschulden gehen eben dann eben auch auf einer Quartalsebene runter. Buybacks sind weiterhin mit dabei. Und da ist dann eben schon diese Verwendung von Cash, um die Bilanzstruktur zu verbessern, um den Aktienkurs im Grunde genommen mal zumindest dann auch helfen, stabil zu halten, was ganz beeindruckend ist. Hinzu kommt jetzt noch, geht es mit Kostenprogrammen weiter und auch Portfoliobereinigungen. Und mit dem wollen sie den von Alex schon kurz angesprochenen Bewertungsabschlag gegenüber US-Konkurrenten verringern. Wir hatten gesagt, wir wollen da noch mal ein bisschen raufgucken, wie es im Moment eigentlich so aussieht, was Bewertung überhaupt beinhaltet. Ich bin, also wenn ich so raufgucke, dann bin ich eben schon der Meinung, also auch bezogen auf das, was für dieses Jahr erwartet wird, nämlich die 2,87 €. Im Moment haben wir bei der Aktie 1,91 € zu stehen, also wird offenbar ein sehr, sehr starkes 4. Quartal erwartet, ist dann eben eine Situation, wo die Aktie mit einem, sagen wir mal, 12er KGV, ja, also zu teuer ist es wohl auf keinen Fall. Die Dividendenpolitik ist stabil. Über die Ö-Agenda, so wie wir es im Vorgespräch oder im Voraustausch genannt haben, ja, da haben wir im Grunde genommen auch schon gesprochen, Alex, ne? Also Öl oder Öko, das ist ja die Frage, die im Grunde genommen damit beantwortet wird, naja, also zumindest mal weniger Öko, ist es bei Shell schon, dem muss man sich bei einer Investition stellen, aber es wird eben trotz allem auch niemals gelingen, in den nächsten, in der Anmoderation schon zum Ausdruck gebrachten 15, 20 Jahren auf Öl zu verzichten. Also man braucht es in irgendeiner Form und braucht da eben auch ein Unternehmen, was zuverlässig und dann eben auch im Rahmen von ökologischen Vorgaben in der Lage ist, diesen Rohstoff entsprechend in die verschiedenen Aggregatzustände zu bringen. Und da scheint eine Shell sehr, sehr gut unterwegs zu sein. An welchen Stellen ist es denn bei dir so, würde ein Dividendenalarm oder ein kleiner Kaufalarm ausgelöst werden, Alex? Was sind da so die Kursmarken, die du siehst? Du bist in dem Unternehmen drin. Wann könntest du dir vorstellen, wieder zu kaufen? Ich habe die Aktie ja gar nicht im Depot. Passt auch jetzt nicht so unbedingt zu meinem, ja, was willst du machen? Passt auch nicht so unbedingt zu meinem Kernumfeld bei Investments. Also von daher, ich bin da jetzt auch gar nicht traurig drüber. Bei mir war es ja dann so, dass ich irgendwann zu dem Dividendenthema eher mein Tabakportfolio aufgebaut habe. Aber zurück zur Frage. Wo ist so eine Bandbreite, wo ist so ein Bereich, wo du sagen würdest, da würdest du nochmal nachlegen? Und auch eine Frage, größte Position, da kann man auch mal die Gegenrichtung einnehmen. Was wäre denn ein Kursniveau, wo du sagen würdest, so, boah, jetzt reicht's aber auch, jetzt trenne ich mich mal von dem Titel?
Gut, da habe ich mich mal ganz spontan darauf vorbereitet. Also bei mir ist es so, dass die Aktie bei meinem Dividendenalarm kein Signal generiert im Moment. Das heißt, eine Ampel wäre das bei uns gelb, die Aktie ist also nicht teuer und nicht günstig. Deswegen hatte ich am Vorfeld auch gesagt, da ist irgendwie gar nichts Spannendes zu erzählen, weil ich ja gerne darüber rede, wenn eine Aktie eben im roten oder im grünen Bereich ist und wir eben überlegen können, wollen wir jetzt aktiv werden? Also hier ist jetzt im Moment nicht so viel Aktivität gegeben, aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann ist die Aktie eher Tendenz teuer. Also so 5 vor 12 oder wie man so sagt, wenn die Ampel gleich so runterzählt und dann gleich die Farbe wechselt. Also wir sind praktisch eher bei Rot, das ist bei mir teuer. Und wenn man sich die Kennzahlen anschaut, dann fällt mir auf, dass das KGV zum Beispiel eher aufgrund wahrscheinlich von Covid und der deutlich höheren Volatilität der letzten Jahre vielleicht eher ungeeignet ist. Da kann man sich vielleicht eher das KBV oder KUV anschauen, also Umsatz und Buchwert. Und da muss ich sagen, sind wir so in der Nähe der Höchstwerte, die in den letzten Jahren erzielt wurden. Und dann ist auffällig, schaut man sich einen längeren Zeitraum an, wirkt die Aktie eher neutral. Schauen wir uns die letzten 3 Jahre an, dann sind wir eher schon im oberen Bereich. Und ansonsten, egal was wir betrachten, die Aktie ist alles, aber nicht günstig. Also ganz weit weg von günstig. Das heißt, wer wirklich wie du noch überlegt, wie komme ich da noch rein, dem müsste man einfach sagen, gar nicht im Moment. Das ist einfach nicht die Zeit, zumindest um Shell-Aktien zu kaufen. Da müsste man einfach mal sowas wie April zum Beispiel, ja, so eine Dips abwarten. Da gibt es sicherlich immer wieder mal, aber im Moment ist da nicht so viel zu holen. Das sehen die Analysten auch so, hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Auf 12-Monats-Sicht sehen sie ungefähr 9%. Das entspricht ungefähr dem, was das Unternehmen ausschüttet, mit 8% Dividende und Aktienrückkauf. Also auch da ist kein großes Kurspotenzial, sondern die Aktie wird praktisch mit der Neubewertung der letzten Jahre genau so bewertet, wie sie hocheffizient mittlerweile abliefert. Und ein höheres Kurswachstum könnte praktisch kommen, wenn der Ölpreis jetzt steigt, wo ich jetzt vielleicht nicht gerade irgendwo wüsste, warum der jetzt groß explodieren sollte. Aber das wäre nochmal, wo ein Potenzial gehoben werden könnte. Das heißt, ich kann im Moment abschätzen, wir haben weiteres Dividendenwachstum, wir haben Aktienrückkäufe und dann preise ich da eine gewisse Übertreibung ein. Dann würde bei mir mit den heutigen Gewinnen, die die Aktie heute erzielt, weil wir haben ja auch kein sonderliches Umsatzwachstum und außerordentliches Gewinnwachstum, hat es ja, glaube ich, gerade gesagt, irgendwas mit 11%, das ist alles irgendwie in Ordnung. Dann würde ich sagen, so ab 40, vielleicht 42 Euro, wenn Sie auf diesem Niveau dieses Kursziel erreichen würde, dann würde ich in der Tat anfangen, ja vielleicht zumindest einen Großteil meiner Riesenposition abzusichern, weil weiter steigende Kurse möchte ich natürlich mitnehmen, aber ich würde jetzt auch nicht direkt verkaufen, aber das wäre dann ein Niveau, wo sämtliche Bewertungskennzahlen über den Niveaus der letzten Jahre wären, wo wir also ein Unternehmen haben, wo wir sagen, so teuer bewertet war sie schon lange nicht mehr. Das heißt, ein bisschen mehr Effizienz, ein bisschen höhere Margen, trotz niedrigem Ölpreis würden eben dazu führen, dass man bei gleichen Gewinnen vielleicht, beim gleichen Niveau doch nochmal höhere Preise erzielen könnte. Wenn es aber jetzt so wäre, dass der Ölpreis steigt und Shell dadurch höheren Umsatz erzielen könnte und auch die Gewinne steigen, dann würde die Bewertung, wenn der Aktienkurs auch um den gleichen Faktor steigt, ja nicht sich groß ändern. Also ne, als Beispiel, die Gewinne würden doch um 20% mehr als gedacht zulegen. Dann würde praktisch der Aktienkurs und die Gewinne irgendwie ähnlich steigen. Dann würde sich an der Bewertung für mich jetzt auch nichts ändern. Dann wären wir nicht bei 40, sondern eben bei 20% höher. So ungefähr versuche ich das immer zu ermitteln. Also im Moment ist nicht mehr viel. Ich glaube 8 bis 10 Euro, weil wir ja vorhin gesprochen haben, wir reden auf Eurobasis hier, wäre noch ungefähr, ich glaube, 25-30% Luft. Vielleicht kommt ja irgendein Hype, irgendein Boom, irgendeiner sagt KI und Öl in einem Satz und dann steigt die Aktie einfach so. Dann wäre das für mich ausschlaggebend. Nach unten hin hast du gefragt, wann ist sie wieder günstig? Das Problem ist, ich muss ja die heutige Bewertung nehmen, also das, was wir heute wissen, Umsätze, Gewinne und solche Sachen. Je weiter weg das ist von dem Ziel, wo ich hin will, desto schwieriger ist es abzuschätzen. Also ich könnte jetzt sagen, keine Ahnung, 20 Euro, 25 Euro wäre die Aktie günstig. Aber sie wird ja heute nicht wie ein Stein da runterfallen, außer jetzt wie im April zum Beispiel oder bei so Events wie Covid. Ne? Dann erreicht man solche Zielwerte ziemlich schnell. Aber jetzt von 32 auf 20 finde ich irgendwie, das könnte 3 Jahre dauern. Und dann müssten wir gucken, in 3 Jahren, was haben wir für eine Situation? Haben sich die Gewinne halbiert? Dann ist es für mich auch okay, wenn sich der Aktienkurs halbiert. Dann ist sie also nicht unterbewertet und günstig, sondern es geht nur darum, dass praktisch der Aktienkurs praktisch auf ein Niveau fällt und die Gewinne aber in einer gewissen Weise stabil bleiben. Also als Beispiel, Kurs fällt um 30 und die Gewinne aber nur minus 10. Das sind so Sachen, dann erreicht man praktisch eine Überbewertung. Deswegen, für mich ist schwierig, das untere Level im Moment festzulegen, weil es einfach zu weit entfernt ist, aber ich würde mal sagen, irgendwas um 22 Euro vielleicht.
Genau, also ich hatte ja eben auch schon gesagt, also die Analystenschätzungen sagen eben für dieses Jahr 243 Milliarden Euro an Umsätzen voraus, was im Grunde genommen, wenn man sich die Trailing 12-Month-Zahlen anschaut, im Grunde genommen ungefähr, also im Grunde genommen auf dem Niveau ist, wo das Unternehmen jetzt ohnehin seine Umsätze hat. Und parallel dazu wird erwartet, dass der Gewinn für das Jahr 2025 2,87 Euro beträgt. Und da ist noch ein Stück zu gehen. Das heißt, es wird irgendwie ein einigermaßen ordentliches Q4 erwartet. Muss man auch dazu sagen, das sehen die Podcast-Hörer ja beispielsweise nicht. Das Q4 des letzten Jahres war mit 12 Cent minus eben auch wirklich negativ. Und wenn man jetzt nur die drei Quartalsergebnisse, zweimal etwa 75 Cent und dann nochmal 50 Cent nimmt, dann ist man bereits bei den 2 Euro. Braucht jetzt also in der Tat nochmal ein Quartal etwa auf dem Niveau, vielleicht einen Schnaps mehr, dann erreicht man diese 2,87. Und auch dann, glaube ich, Alex, ist es bewertungstechnisch schon mal wieder so, also deswegen werden die Gewinnzahlen für 2025 ganz, ganz spannend werden für dieses vierte Quartal, die kommen dann irgendwie so im Bereich Februar, sich dann das Unternehmen einfach das nächste Mal anzugucken, das machst du ja ohnehin, und dann zu gucken, wie sieht's denn jetzt aus, weil bei 2,87, sage ich aus Bewertungsgesichtspunkten, ist dann auch wieder ein Stück Luft nach oben, weil dann würde ich persönlich eher sagen, also ein Verkauf ist dann wahrscheinlich eher so ab einer 45 dann angeraten, weil ich dann eben auch wieder in einem KGV-Bereich bin, der ja das überdurchschnittlich ist im Vergleich zu den Vorjahren. Und der untere Bereich, der ist dann wahrscheinlich eher, also da könnte man sich glücklich schätzen, wenn diese Gewinne erreicht werden, könnte man sich auch glücklich schätzen, wenn man die Aktie nochmal im Bereich von 25 oder 28 bekommt, denn dann würde man zu einem 10er KGV oder zu einem 9er KGV einkaufen.
Ja, sowas wäre ungefähr der Tiefpunkt oder im einstelligen Bereich wäre hier durchaus mal möglich gewesen in den letzten Jahren. Also ich gehe ja mal grundsätzlich davon aus, weil wir alles nur Laien sind, das, was wir in den nächsten 12 Monaten Minimum, also das 12 Monate Minimum erwarten, das ist eingepreist. Also warum sollten wir jetzt, also ein viertes Quartal ist offensichtlich immer gut, habe ich auch gerade mal geschaut, hast du recht. Wahrscheinlich, weil alle dreimal zum Weihnachtsmarkt fahren oder keine Ahnung, heizen wie blöde und das Öl pur, Heizöl verknallen. Das ist wahrscheinlich einfach in gewissen Jahreszeiten und saisonale Gegebenheiten. Wichtig ist, dass man trotzdem zu den vorherigen Vorjahresquartalen eine Verbesserung sieht. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Analysten einfach genau das mit ihren Computerprogrammen und jeden Tag jede einzelne Kennzahl, wenn er eine Tankstelle zumacht, dann schreiben die da rein, minus eine Tankstelle, dann wird das alles neu berechnet. Solche Sachen, dass das schon ziemlich gut aussieht. Und nächstes Jahr soll es ja durchaus in gewissen Kennzahlen ein bisschen besser und in anderen wiederum ein bisschen schlechter aussehen. Das ist praktisch auf dem gleichen Niveau. Also das eine ist ein bisschen besser, das andere ist ein bisschen schlechter. Also Umsatz soll ein bisschen mehr sein, beim Gewinnen hier irgendwo ein bisschen weniger und netto bleibt unterm Strich das Gleiche übrig. Also könnte man davon ausgehen, wenn es jetzt da keine großen Abweichungen gibt, dann wird das auch auf dem Niveau bleiben. Dann wird die zwischen 30 und 31, 32 Euro hin und her schwanken. Da gibt es auch keine großen Überraschungen. Aber das, was so danach kommt, das ist das, worauf wir heute wetten können. Und das wäre dann praktisch das nächste Jahr 2027. Die beginnen dann halt im Januar immer. Also das Geschäftsjahr 2026 beginnt im Januar. Und im nächsten, übernächsten Jahr dann praktisch auch wieder das 2027er. Und da sieht man dann schon deutlich größere Zahlen. Umsatz 6, Gewinn 7, je nachdem. Das sind schon deutlich größere Sprünge. Aber das muss ich dann eben in den Quartalen zeigen, ob man das irgendwie auch auf die Reihe kriegt, dass es da immer so kleine Verbesserungen gibt. Aber im Moment ist es wirklich also keine Überraschung, das ist immer so. Aber ich glaube, das Niveau wird einfach stabil sein. Und das auf dem Niveau hat sich die Aktie praktisch jetzt so ein bisschen manifestiert. Die ist ja schon eine ganze Weile da oben.
Ja, Aktienkurs können wir zum Schluss in der Tat nochmal einblenden. Wir können ja auch nochmal einen kleinen Ritt durch verschiedene Grafiken machen zum Schluss, wo wir einfach mal ein paar Vergleiche gezogen haben. Also was man jetzt hier als Videozuschauer im Bild, die packen wir nicht alle, weil wir sie einfach online aus den Portalen ziehen, packen wir nicht in die Grafiken mit rein, sieht man auf Basis der letzten 12 Monate gegenüber dem MSCI World, dem einfach mal gegenübergestellt, dass der MSCI World 10% zugelegt hat, die Shell 6,5%. Bezogen auf 3 Jahre sieht man beim MSCI World 49%ige Performance in Euro. Ja, mit beziehungsweise der ausschüttende ETF, aber hier werden auch die Ausschüttungen angerechnet, während die Shell-Aktie eben 27% zugelegt hat, jetzt bezogen auf das Chance-Risikoprofil. Sicherlich auch in Ordnung, wenn man sich überlegt, was im MSCI World alles so wie gewichtet ist und das Gleiche dann eben auch nochmal mit dem dann sicherlich interessantesten Zeitpunkt. Alex, du hast vorhin ja auch schon deinen Einstieg im Oktober 20 angesagt und seitdem sieht es eben sehr, sehr beeindruckend aus. MSCI World hat seitdem um 90% zugelegt, was super ist, aber die Shell-Aktie inklusive angerechneten Dividenden um 250%. Und sowas, so einen Zeitpunkt dann eben auch mal in seinem eigenen Durchschnittskurs zu haben, ist einfach auch eine schöne Sache.
Absolut, wenn es vor allem eine hochgewichtete Position ist. Ich meine, bis zum Oktober 2020, da hätten wir mal eine Sendung machen sollen. Da sah natürlich meine bisherige angesammelte Shell-Position auch nicht so gut aus. Aber gut, das ist natürlich auch so, das hohe Position ist nicht nur der Vorteil, wenn sie steigt, sondern du hast auch einen extremen Nachteil, wenn sie dann auch mal fällt. Aber unterm Strich, bis auf die Dividendenkürzung, war das eigentlich immer solide. Und ich habe halt versucht, das auch entsprechend auszunutzen, wenn wirklich mal solche Positionen kommen. Ich habe mir übrigens nochmal aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du das in deiner Tabelle sehen kannst, die Verschuldung wurde in den letzten Jahren, ich sag mal, aggressiver zurückgeführt, so seit 2019. Und man merkt jetzt, inklusive der Erwartungen, dass das wohl ein Boden erreicht wurde. Also jetzt bei ungefähr 43 Milliarden, jetzt sollen sogar die nächsten 2 Jahre wieder die Schulden ein bisschen ansteigen. Offensichtlich hat man sich dazu entschlossen, jetzt die Schulden nicht mehr groß zurückzuführen. Wobei wir jetzt an einem Punkt sind, wo ich sage, wenn man jetzt die Verschuldung vierteln könnte, würde man pro Viertel 1 Milliarde an Free Cashflow zusätzlich generieren. Aber offensichtlich ist das jetzt irgendwie nicht mehr so der Rede wert. Man hat jetzt also seit 2019 die Schulden fast halbiert. Und ich finde, das ist schon ein starkes Stück. Das hätte man ja auch Stand heute alles ausschütten können. Aber jetzt sind wir halt in der Erntephase bei so einem Unternehmen. Wir sind jetzt eben dort, wo man sagt, jetzt haben wir Cash, wir wissen nicht, wohin damit. Wir wollen keine großen Unternehmen kaufen, also müssen wir es irgendwie ausschütten. Und das Einzige, was mich an dieser ganzen Sache so ein bisschen nervt, ist, dass sie eben das Unternehmen, die Aktien zurückkaufen, wo sie nicht günstig sind. Also ich hätte natürlich mich gefreut, wenn sie sagen, wir kommen mit der Schubkarre Und hier bei mir leuchten alle Ampeln, wenn wir die Blenderlampen auf grün, dann sage ich, ja, komm, mach, ich kauf, du kaufst und wir kaufen alle. Das wäre schön. Und das ist so ein bisschen so der Wermutstropfen, dass es irgendwie einhergeht mit, wir wissen eigentlich nicht wohin, ja.
Und aber wenn das bei KGVs im niedrigen zweistelligen Bereich dann stattfindet, dann sage ich immer noch, okay, dann wissen sie offensichtlich nicht so richtig, wohin mit dem Geld. Und ich finde dann die Aktienrückkäufe immer noch in Ordnung. Also unter KGV 20 ist meine Angriffslust gegenüber Vorständen, die das machen, immer relativ gering. Oberhalb von 30 sehe ich das dann eben ein ganzes Stück anders. Und da fällt einem natürlich immer wieder die Apple-Aktie ein, die da...
Allgemein betrachtet schon, aber du wirst ja, es gibt ja keinen KGV 30, glaube ich, oder? Bei Shell kann ich mich nicht erinnern, dass wir das mal gesehen haben. Also, na klar, in Covid und danach die beiden Ausnahmesituationen, aber wenn man in die Vergangenheit guckt, wir reden ja hier von einem Unternehmen, was ja da praktisch selten oder nie ist, ja. Das ist natürlich immer schwierig. Aber klar, es gibt immer einen positiven Punkt dort zu sagen, würde noch besser gehen, ne? Aber gut, in den Zeiten, wo sie günstig sind, haben sie auch kein Geld.
Genau, wenn du eine Dividendenrendite von 4% hast und du hast ein KGV von 20, heißt das eine Gewinnrendite von 4%, von 5%. Und da sage ich dann eben, ja, na gut, also wenn sie da noch Aktien zurückkaufen, dann finde ich es, da finde ich es irgendwie noch in Ordnung. Ich würde mir halt, also wie gesagt, da stecke ich aber zu wenig drin, wie schwer es ist, dann im Zweifelsfall auch größer skalierbare Solarprojekte zu realisieren, wo man zumindest aufgrund der generellen Erfahrung im Umgang mit Energie den einen oder anderen Vorsprung haben sollte, alleine weil es eben auch ein verlässlicher Partner ist, als der man auftreten kann. Aber gut, vielleicht kommt es in ein, zwei Quartalen oder Jahren wieder dazu.
Also eine Theorie ist ja, dass sie sich überlegt haben, auch schon bevor der Markt spekuliert hat, dass sie sagen, wir kaufen BP. Ich meine, wenn man mal in die Historie guckt, war BP ja ganz früher mal deutlich größer als Shell. Das ist ja nun auch schon mal der Drops gelutscht. Das heißt, mit 78 Milliarden 2019 kannst du ja schlecht eine BP kaufen. Ja, da müsst ihr ja von extrem verschuldet bis überschuldet. Also hat man gesagt, wir stoßen uns jetzt so dermaßen gesund. Die haben jetzt, glaube ich, 2 Milliarden Aktien zurückgekauft, also 26%. Weil wenn man dann sagt, wir sind von der Bilanz her so sauber und netto und toll aufgestellt, dann könnten die einfach neue Aktien ausgeben, weniger wahrscheinlich, als sie in den letzten Jahren zurückgekauft haben, stehen super gesund da, sind dann mit dem BP-Kauf in einer Verschuldungssituation, wo man sagt, ja okay, die können sie ja in den nächsten Jahren wieder abtragen, aber eben nicht an einer übermäßigen. Und ich könnte mir fast vorstellen, ob das da irgendwo so ein Strategiepapier ist, weil sie haben den Vorteil, das war ja beim letzten Mal beim Gerücht auch schon so, dass so Unternehmen wie Exxon und Chevron, die könnten das zwar auch machen, oder Total wurde da noch ins Spiel gebracht, aber das ist dann so ein bisschen nationale Sicherheit. Ein britisches Unternehmen hat natürlich immer Vorteile, ein anderes britisches Unternehmen zu kaufen. Und ein US- oder französisches Unternehmen müsste dann einfach zu große Teile wieder abstoßen, damit dann nicht irgendwie die nationale Sicherheit gefährdet wird. Also denke ich mir, kann Shell dort auch einen gewissen Vorteil, einen nationalen Vorteil ausspielen und auf eine gute Gelegenheit warten. Vielleicht im nächsten Jahr, die Ölpreisprognosen sehen ja nochmal 15-20% geringere Ölpreise. Wenn dann BP nicht ganz so effizient unterwegs ist wie Shell, dann wird man dort wahrscheinlich einen deutlich höheren Kursabschlag sehen. Und vielleicht bietet sich dann die Möglichkeit, mit einem dicken Geldbeutel und wenig Schulden einfach dort zuzuschlagen.
Das kann passieren. Und damit sind wir am Ende von dieser, nennen wir es mal, Deep Dive-Ausgabe zu Shell angekommen. Und ich bin sehr neugierig darauf, wenn ihr hier angekommen seid, was eine Aktie sein könnte, die ihr euch als nächste für einen solchen Deep Dive wünscht. Und sowas kann man in der Tat ab und zu einfach mal einstreuen, sich mit einem Unternehmen beschäftigen, was vielleicht auch gar nicht im Echtgeld-TV-Depot ist. Das ist gar nicht elementar. Es darf gerne auch eine Aktie sein, die drin ist. Aber über die geht es ja dann und wann in den Depot-Updates ohnehin immer wieder. Aber vielleicht habt ihr noch einen Wert, wo man dann anhand der Daumen auch im Kommentarbereich wieder sehen kann, okay, diese Aktie ist offensichtlich besonders stark nachgefragt. Bei Shell war das sehr, sehr eindeutig der Fall. Deswegen war mir wichtig, dass ich da auch den Wingman hier an Bord habe, der mir in den letzten Jahren immer mal wieder durch Shell Investments aufgefallen ist. Von daher Vielen Dank, Alex, dass du dir vor dem Abendessen, was es ja dann gleich gibt, die Zeit genommen hast und hier dabei warst. Und an der Stelle freue ich mich auf eure Kommentare, eure Weiterempfehlungen und im Zweifelsfall auch eure Hinweise, was euch hier gefehlt hat. Und sage Tschüss nach Thailand und wo immer ihr das hier heute gesehen habt. Tschüss aus Berlin.
Auch Tschüss von mir. Ich gehe jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt.
Und dann geht's auch schon direkt weiter mit dem zweiten Teil dieser Echtgeld-TV-Doppelfolge. Nachdem Alex und ich nun die Shell-Aktie umfangreich beschworen haben, geht es in Teil 2 um zwei weitere Themen, die viele von euch und auch mich schon länger beschäftigen. Erstens Private Equity für Privatanleger und zweitens den Umzug in den neuen Scalable Broker. Mit Julius Weller von Scalable kläre ich, wie ihr ganz einfach in Private Equity investieren könnt. Dabei gehen wir auch auf ein paar bereits getätigte Deals ein, wie OpenAI, StepStone und noch so ein paar mehr. Welche Renditechancen und Risiken hinter diesem Vehikel stecken, wie Mindestanlage, Gebühren, Sperrfristen und Handelbarkeit funktionieren und warum das auf keinen Fall etwas für den Notgroschen ist, erfahrt ihr jetzt. Außerdem, warum der große Depotumzug vom Bader Broker in den neuen Scalable Broker auf Dezember verschoben wurde, was technisch im Hintergrund passiert und was euch an neuen Funktionen nach dem Umzug so erwartet. Wenn ihr wissen wollt, ob Private Equity für euch ein sinnvoller Baustein ist und was der neue Broker ganz konkret an Mehrwert bringt, erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran. Und wenn etwas offen bleibt, stellt eure Fragen an Julius gerne in den Kommentaren für ein Follow-up. Und jetzt geht's los. So. Und nachdem meine eigene Unterbrechung jetzt auch zu Ende ist, kann ich einfach sagen, hallo Julius.
Hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich vor allen Dingen, dass es hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich geglaubt habe. Aber du hast natürlich im Moment auch schwer zu tun. Wir werden im zweiten Teil unseres Gesprächs auch mal ein bisschen darüber reden, was bei so einem Riesenprojekt wie dem neuen Scalable Broker so alles passieren kann, was auch dazu führen kann, dass man Dinge mal um einen Monat verschieben muss, weil man eben sagt, better safe than sorry. Ich hatte das ja in einer der vorherigen Sendungen schon mal so aus meiner Perspektive und meiner Wahrnehmung so ein bisschen erklärt. Aber da gibt es ja natürlich trotzdem immer mal so ein paar Nachfragen. Aber es gibt ja auch Leute, für die das Thema vielleicht gar nicht so relevant ist wie das erste Thema, was wir jetzt besprechen wollen. Denn das Thema Private Equity habt ihr jetzt eine Weile schon im Angebot. Wir haben im Grunde noch ein bisschen abgewartet, bis noch eine weitere Dealdichte dazukommt und wollen jetzt aber mal uns dem Thema nochmal zuwenden, bevor ich dann anfange, mein erstes Investment zu machen. Die Entscheidung ist ja schon nach deinem ersten Auftritt gefallen. Aber hol uns alle doch nochmal ein bisschen in dieses generelle Thema Private Equity rein. Warum? Was macht ihr da? Was ist das Besondere an dem, was ihr macht? Und dann gucken wir noch ein bisschen auf der dafür eingerichteten Landingpage uns ein paar Grafiken an und reden darüber noch ein bisschen.
Ja, gerne. Also ich starte mal mit, warum eigentlich oder was ist Private Equity eigentlich? Kurz gesagt, das sind Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, die also privat sind, in privater Hand. Warum ist das jetzt relevant für die Leute? Die allermeisten Unternehmen, die es so gibt, die sind nämlich gar nicht an der Börse gelistet. Wenn man jetzt so von den ganzen Börsenunternehmen, die man so kennt, mal absieht, sind eigentlich 88% der Unternehmen gar nicht an der Börse handelbar. Das sind nicht alle Unternehmen, da sind dann so die kleinen Unternehmen schon rausgefiltert, also alles mal ab 100 Millionen Dollar jährlichen Umsatz. Wenn ich mir nur diese Unternehmen anschaue, sind halt nur 12% davon, die eigentlich im Broker handeln kann, die Aktien sind, die gelistet sind, die dann auch von den ETFs abgebildet werden können. Aber der Großteil, also wirklich der überwiegende Teil auch der Wertschöpfung, findet in privater Hand statt und hat man abseits der Börsen gar keinen Zugang zu. Deswegen Private Equity eigentlich für jeden relevant, um das Portfolio zu diversifizieren, Zugang zu dieser Klasse an Unternehmen zu bekommen und damit eben auch Zugang, kommen wir gleich auch drauf zu, was das für Unternehmen sind, zu sehr relevanten Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, verschiedenen Märkten weltweit.
Du referenzierst ja jetzt auf die Anzahl der Unternehmen. Wenn wir über Marktwerte sprechen, gibt es da auch Zahlen, die mir so ein bisschen deutlich machen, wie viel Prozent der Unternehmenswerte sind denn börsennotiert? Denn bevor man so die Werte einer Nvidia erreicht hat, sind ja ein paar Unternehmen mit ein paar hundert Millionen Euro hier und da notwendig.
Ja, das ist richtig. Also die Zahl ist, glaube ich, schwerer zu kriegen, weil nicht jedes Unternehmen, was privat ist, ständig eine Bewertung auch bekommt. Die Unternehmen, die jetzt dann in unserem Private Equity Fonds drin sind, die werden monatlich bewertet. Und da hat man dann eben relativ zeitnahen Börsen, einen Unternehmenswert. Das macht aber nicht jedes Unternehmen. Gerade wenn du dir jetzt vorstellst, du hast dein eigenes Unternehmen, hast keinen Investor drin, bist nur dir selbst Rechenschaft schuldig, dann wirst du jetzt nicht ständig eine Bewertung machen und die irgendwo öffentlich machen, dass man die abfragen könnte und damit sagen könnte, das ist jetzt die Summe aller privaten Unternehmen.
Ja, also ganz wichtig war mir die Frage deswegen, weil ich keinen haben will, der irgendwie in den Kommentarbereichen schreibt oder auch nur den Gedanken hegt, dass ja dann eigentlich eine richtige Allokation 88% Private Equity wäre und 12% Börseninvestments. Das soll mit dieser Grafik nicht gesagt werden, das soll auch generell nicht gesagt werden. Die Allokations, naja, an die Handgabe sieht ein bisschen anders aus. Was mich hier an der Grafik daneben noch überrascht, ist vor allen Dingen, dass seit 2009 die Anzahl der privaten Unternehmen um 17% zugenommen hat, während die Anzahl der börsennotierten Unternehmen um, ja, dann schon dramatisch wirkende 23% abgenommen hat. Wie ist das zu erklären?
Ja, man sieht zum einen, dass Unternehmen immer länger privat bleiben oder auch wirklich eine sehr große Unternehmensbewertung schon erreichen können an privaten Märkten. Das letzte Beispiel jetzt OpenAI, was ja jetzt schon 500 Milliarden geschätzt an Private Markets Valuation, also Bewertung vor Börsengang hat, sozusagen sind Größenordnungen, die waren früher nicht denkbar. Da hat man gesagt, bei so einer Unternehmensbewertung ist man an der Börse oder dieses Kapital zu beschaffen, das geht auch nur über die Börse. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also die Unternehmen können sich sehr komfortabel auch außerhalb der Börsen finanzieren, damit auch eben großen Kapitalbedarf decken. Und es gibt gar nicht mehr den Drang, unbedingt früh an die Börse zu gehen. Parallel, und das ist dann der andere, die andere Seite, die du auch beschrieben hast, gehen auch Unternehmen, die schon an der Börse sind, mal irgendwann gelistet wurden, wieder runter oder werden auch von Private Equity Fonds aufgekauft. Ein letztes sehr prominentes Beispiel war EA, Electronic Arts, der Gaming-Hersteller, auch gerade bei unseren Kunden recht beliebt im Portfolio zu finden, wird bald nicht mehr dabei sein. Er wurde von einem Private Equity Fonds gekauft und wird privat genommen. Also die beiden Trends zusammen ergeben eben das Bild, dass man jetzt schon 88% der Unternehmen, wie gesagt, in privater Hand hat, Tendenz vermutlich weiter steigend.
Okay, das also zu dem aktuellen Trend. Bisschen was weg von der Börse, mehr in die Themengebiete Private Markets oder andere Refinanzierung oder eben auch, ich habe gar keine Lust auf Börse, das geht auch so. Bootstrapping geht ja auch abseits der Börse. Blicken wir mal auf die Renditen. So diese, also was man mit Private Equity sehr, sehr oft in Verbindung gebracht bekommt, ist eine deutlich höhere Renditechance. Die wird hier auch in dieser Grafik unterstellt mit einer indexierten Renditeentwicklung von Private Equity im Vergleich zu Aktieninvestments, wo eben mit bestimmten Größen gearbeitet wird. Und die sind ja schon mal erstaunlich. Also erstmal ist ja eine 8,6-prozentige Performance das, was wir im Grunde genommen über Jahre hinweg auch zum Thema Aktienperformance, Aktienmarktperformance eingeimpft bekommen haben und was zumindest bezogen auf den Zeitraum seit September 2004, was Ernstzunehmendes sein sollte. Und was man hier in dieser Grafik dann eben auch sieht, ist, dass sich die Macht des Zinseszinses auch über einen Zeitraum von 20 Jahren schon sehr, sehr massiv entfalten kann. Insbesondere dann, wenn, wie hier geschehen, mit einer Renditeentwicklung von annualisiert 14,9% pro Jahr herangegangen wird. Denn aus dieser entwickelt sich ein 100-Euro-Investment in etwa auf einen Betrag von 1.600 Euro, während das gleichzeitig begonnene Aktieninvestment bei einer 8,6-prozentigen Rendite nur in Anführungsstrichen auf 520 Euro steigt. So, und hier sind wir dann A in der Fragestellung, wie kommen denn solche Renditen zustande und naja, auch ein Stück weit, wie verlässlich ist es denn, dass es in den nächsten 10 oder 20 Jahren auch in diesem Renditebereich, darf gerne ein bisschen besser sein, wenn es ein bisschen schwächer ist, wäre es auch nicht schlimm, aber eben zumindest mit einem spürbaren Abstand zu den normalen Equity-Investments abläuft.
Genau, ganz verlässlich weiß das natürlich niemand, wie immer. Also auch bei den Aktienmärkten gilt dasselbe wie bei den nicht gelisteten Unternehmen. Kann man natürlich in die Vergangenheit schauen und das gibt mir so grob eine Einschätzung, wo ich landen sollte, auch relativ zu anderen Assetklassen, ist aber natürlich kein Indikator, dass es in der Zukunft einfach so weitergeht und ich das vor allen Dingen jedes Jahr so fortschreiten kann. Man sieht es hier in dem Chart so ein bisschen, ne? Da gibt es schon auch Phasen, wo es ein bisschen steiler läuft, die Kurve ein bisschen flacher. Also gerade von Jahr zu Jahr wird man wahrscheinlich nicht immer genau diesen Wert erreichen, aber über einen langfristigen Anlagehorizont, wie der hier betrachtet wird, kann man eben diese Verteilung beobachten. Warum mag das so sein? Also die zwei Punkte, das erste, wie schon gesagt, einfach ein sehr relevanter Teil der Wertschöpfung findet abseits der Börsen statt und wird auch weiterhin, wie schon gesagt, sogar Tendenz steigend abseits der Börsen stattfinden. Das heißt, nur über Private Equity Fonds ist man da überhaupt dabei und hat vielleicht Unternehmen wie zum Beispiel OpenAI, die man einfach an der Börse gar nicht investieren kann, die durch gewissen Trend eine Entwicklung noch mitnehmen können, die man so an der Börse nicht hat. Und der zweite Faktor ist, das darf man auch nicht vergessen, ist, dass die Private Equity Fonds sehr aktiv gemanagt werden. Da hat man Fondsmanager, die teilweise in die Firmen reingehen, da wirklich auf Geschäftsführerebene oder zumindest so im Aufsichtsrat mit dabei sind und eigentlich Monat für Monat die Geschicke des Unternehmens mitbestimmen. Das hat man an den Börsen natürlich nicht. So ein aktiver Aktienfondsmanager, der spricht schon auch mit dem Management und kriegt da vielleicht ein bisschen besseren Zugang als der Privatunternehmer das jetzt hat. Der kann jetzt nicht mal eben mit dem CFO auf ein Telefonat springen. Aber trotzdem ist natürlich das Management von einer gelisteten Firma da ein bisschen unabhängiger und kann jetzt nicht so auf den einzelnen oder muss auch nicht so auf den einzelnen Fondsmanager hören. Das ist bei diesen Private Equity Managern anders. Denen gehört meistens ein absoluter Mehrheitsanteil, wenn nicht sogar das gesamte Unternehmen. Und die können dann wirklich auch langfristige Strategien über mehrere Jahre umsetzen. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen, was schon bei uns im Fonds drin ist. Da gibt es auch so ein paar Beispiele, wo zum Beispiel gezielt über mehrere Jahre Unternehmen aufgekauft werden, zusammen zu einer Firma gemerged werden, damit Skaleneffekte langfristig gehoben werden und so auch gewisse Renditepotenziale, die es so an der Börse vielleicht nicht ganz oder nur schwierig zu erreichen gibt oder umzusetzen gibt, gehoben werden können.
Interessant sicherlich auch diese Quelle hier, Burgis, September 2024, wo dieser Burgis Private Equity Index nach Gebühren, ganz wichtiger Punkt ja auch, repräsentiert wird durch diese entsprechende Wertentwicklungsdarstellung. Aber es ist eben nicht gesagt, dass erstens der Scalable LTIF diese Entwicklung einer solchen Benchmark dann gleich mitmacht. Es kann etwas schwächer sein, es kann stärker sein, es kann aber im Grunde genommen auch deutlich davon abweichen. Ist das richtig?
Ja, absolut. Die Studie hat sich hier im Endeffekt eine recht große Anzahl an Fonds rausgesucht, knapp 2000, die es über diesen Zeitraum gab, die auch dann die Daten zur Verfügung gestellt haben. Die Verteilung innerhalb dieser Fonds kann natürlich unterschiedlich sein und auch in Zukunft, wie gesagt, das ist so der Mittelwert über die ganze Branche, wo jetzt speziell unser Fonds dann liegen wird und die Branche als solche in zukünftigen Jahren muss man dann sehen. Aber das ist so ein bisschen die Relation von privaten Märkten zu den öffentlichen gelisteten Märkten.
So, und dann legen wir mal los mit einem kleinen Schnelldurchlauf durch die bisher erfolgten Investments. Da geht es zunächst mal los mit einem Unternehmen, Nordanglia als weltweit größter Bildungsanbieter im Premium-Segment. Was hat es mit dem Investment auf sich, Julius?
Genau, da kann man schon so ein paar Charakteristika von Private Equity Management rauslesen, die speziell die Manager, mit denen BlackRock zusammenarbeitet, aber auch die BlackRock als zusätzlichen Filter nochmal anwendet, die hier gelten. Zum einen sind die ganz gerne in Branchen unterwegs oder sagen Subbranchen, relativ kleine Bereiche, wo es Unternehmen gibt, die sehr speziell unterwegs sind und da eine absolut marktführende Position sich erarbeitet haben. Ein gutes Beispiel ist hier Nordanglia, die so in dem im Endeffekt Privatschulsegment weltweit absolut führend sind, über 80 Schulen auf allen Kontinenten und auch da so in die höhere Bildung dann Kooperationen mit den großen Unis. Und wenn man so an die Länder denkt, die wirtschaftlich stark wachsen und sozusagen in Zukunft da auch relevanter werden, gerade Richtung Asien schauend, sind die da sehr gut positioniert und eben so ein bisschen nischig, so ein Hidden Champion, den man an der Börse so einfach nicht finden würde.
So, dann haben wir als zweites Unternehmen Opella Healthcare. Da auch wieder weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung von Privatpersonen. Healthcare ja eher ein Bereich, der an der Börse im Moment auch nicht so gut ankommt. Hier trotzdem Private Equity Investment. Was gibt es dazu Wichtiges hervorzuheben?
Genau, Opella ist aus Sanofi hervorgegangen. Die sind gelistet, haben aber einen Teil ihres Geschäfts abgegeben. Da ist dann Private Equity mit rein und fokussiert sich so auf den Over-the-Counter-Medikamente-Bereich. Also Allegra ist so ein Allergiemittel, Buscopan kennt man vielleicht aus der Apotheke. Da so ein ganz spannender Bereich.
So, dann sind wir bei einem alten Bekannten, wo es bei mir ja das erste Mal so einen leichten Schmerzreflex gibt, weil StepStone ich auch noch damit in Verbindung setze, dass ich ja irgendwann mal bei Springer investiert war und das eben ein Teil dessen war, was mir quasi durch den Gang und durch das Herunternehmen von der Börse entwendet wurde, sozusagen. Okay, ich wurde dafür auch ein bisschen vergütet. Aber was ist bei StepStone auf Basis der Entwicklung, an denen ich als Aktionär nicht teilhaben konnte, jetzt bei diesem Investment zu sagen?
Genau, KKR hatte das Gesamtunternehmen, die Axel Springer Gruppe, ja von der Börse genommen und dann in zwei Teile im Wesentlichen aufgeteilt. Das eine ist die klassische Axel Springer Gruppe, die man so kennt, das Verlagshaus, das ist dann in der Springer Familie geblieben. Und was in Private Equity Hand blieb, ist das Digitalgeschäft, zum Beispiel StepStone, aber in der Aviv Gruppe sind dann auch noch Immobilienportale, Immowelt in ganz Europa mit dabei, wo man eben in das digitale Geschäft jetzt investieren kann.
Okay, und ansonsten eben, da geht es um Jobvermittlung, um Stellenanzeigen. Bei Belron geht es um was anderes. Da geht es unter anderem um Kaglers repariert.
Absolut. Auch hier wieder ein absoluter Marktführer in einer relativ interessanten Nische. Ob man jetzt sagt, ich bin für Verbrenner oder glaub an die E-Auto-Revolution, ist Kaglers relativ egal, weil Fensterscheiben haben die Autos eigentlich alle und sind auch absoluter Marktführer in fast allen Ländern weltweit mittlerweile. Nicht nur in Deutschland kennt man den Werbespot noch von Carglass. Also auch eine interessante Firma hier in diesem Bereich, was es eben an der Börse nicht gibt.
Okay, also ich muss ja wirklich sagen, also genau bei sowas wie Carglass oder auch ATU, da kommen ja einem ja auch noch ganz andere Ideen, für die wir jetzt keine Zeit haben. Denn jetzt müssen wir uns Zeit nehmen für das Private Equity Aushängeschild schlechthin. OpenAI ist mit in diesem LTIF enthalten. Und wie kommt es zu sowas? Wie kommt man auch an so einen Deal ran?
Genau, da zahlt sich so ein bisschen die Größe von BlackRock aus und mit auch ein Grund, warum wir BlackRock hier als Manager für unseren Private Equity LTIF gewählt haben. Was ist hier passiert? OpenAI hat eine sogenannte Sekundärrunde gemacht. Das heißt, die haben nochmal von gerade Mitarbeitern oder bestehenden Investoren Anteile verkauft und haben da rumgefragt, wer hat denn da Interesse mitzumachen. Haben sie natürlich viele gemeldet und da hilft es dann schon, wenn man BlackRock heißt, da hat man dann eine recht gute Chance, bei so einem Deal auch dabei zu sein. Die sind natürlich ein finanzkräftiger Investor, der auch in Zukunft bei größeren Runden dabei sein könnte, wollte sich OpenAI vermutlich damit mit ins Boot holen und profitieren wir jetzt von, dass das jetzt hier bei uns im Private Equity LTIF schon relativ früh auch mit dabei ist, dass die hier reingekommen sind. Also sehr, sehr spannend. An der Börse hat man ja ein paar sozusagen, die auch mit im AI-Boom dabei sind, Nvidia natürlich ganz vorne mit dabei. Aber die eigentlichen Pure Play AI-Spieler gibt's in der Form sonst nicht. Ne? Ist jetzt, glaube ich, hier schon so der absolute Spitzenreiter mit ChatGPT. Eigentlich den ganzen Boom erst gestartet. Hat wahrscheinlich mittlerweile fast jeder schon mal benutzt. Und da Zugang zu kriegen, wie gesagt, an der Börse direkt gar nicht möglich.
Ergänzungsfrage hierzu, womit man sich aber dann auseinandersetzen muss, ist, dass man ja dann höchstwahrscheinlich auch zu dieser aktuellen Bewertung, wo auch eine aktuelle Finanzierungsrunde lief von 500 Milliarden US-Dollar, sich quasi mit eingekauft hat, beziehungsweise das Investmentvehikel sich eingekauft hat.
Genau, das ist richtig. Das ist natürlich absolut schon mal eine stolze Summe für sich. Die Bewertung erreichen selbst gelistete Unternehmen in der Regel nicht allzu viele von oder darüber hinaus. Deswegen könnte man jetzt sagen, lohnt sich das? Aber wenn man schaut, was dann andere Tech-Giganten wert sind, sagt Nvidia, die sozusagen ja einer der Zulieferer für das Endprodukt, was OpenAI ja sozusagen herstellt, sind, die sind schon mehrfaches davon. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, dass da noch deutlich Potenzial nach oben ist, sind wahrscheinlich in der ganzen AI-Entwicklung noch relativ am Anfang. Die Anwendungsfälle, die es da in Zukunft noch geben wird und von denen das Unternehmen hier profitieren kann, kann man sich heute noch gar nicht so ausmalen. Deswegen wahrscheinlich noch ein ganz, ganz früher Startzeitpunkt, den man hier wählen konnte.
Ansonsten haben wir noch mit dabei Froneri 2016 aus Nestlé und einer anderen Firma entstanden, heute zweitgrößtes Speiseeisunternehmen weltweit ist mit drin, Project Cyber G ist mit dabei, eine Cybersicherheitsplattform und Rubik's Group. Wer dazu mehr erfahren will, der findet auf scalablecapital.com/private-equity mehr Informationen von den dreien, Rubik's, Project Cyber G oder auch Froneri. Julius, welche ist da dein Highlight und warum?
Ich finde alle spannend. Also Froneri, nur dass man es gehört hat, hat sich damals die Rechte gesichert an dem Biscoff-Eis, was dann ja auch relativ durch die Ecke gegen gehypt wurde, die ganze Brand und mittlerweile nach Unilever der größte Eishersteller der Welt ist. Project Cyber G kann man recht wenig zu sagen aktuell, da es sich da noch um vertraulichen Deal handelt, ist ein Cybersecurity-Unternehmen mit enger Verbindung zur US-Regierung sicherlich auch sehr spannend und brandaktuell. Und dann noch was aus einer anderen Richtung, Industrials, sagen ein bisschen bodenständiger, im Endeffekt ein Service-Hersteller für verschiedene Industrielle, der aus kleineren Unternehmen zusammengelegt wurde. Auch da sieht man wieder so ein bisschen, wie Private Equity funktionieren kann und eben andere Strategien verfolgen kann, die öffentlich nicht so umsetzbar werden. Da hat Advent, hier der Private Equity Manager, verschiedene Unternehmen gekauft, teilweise von der Börse genommen, zu einem neuen Unternehmen Rubik's zusammengeführt und die sind mittlerweile jetzt in ihrem Segment auch einer der Marktführer.
Auf der Website erfahrt ihr darüber hinaus auch noch was zu Vorteilen und Chancen, zu Nachteilen und Risiken. Das könnt ihr euch dann anschauen, bevor ihr starten wollt, wenn ihr denn starten wollt. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass ich in dieses Vehikel investieren werde. Das Geld dafür steht bereit. Jetzt ist es so, dass man sich im ersten Moment erschrickt. Warum? Das ging doch gerade erst los. Jetzt steht es schon bei knapp 112 Euro. Das liegt hier daran, dass in den ersten Monaten in der Tat schon einiges an Wertzuschreibungen stattgefunden hat. Ich habe hier einfach, also hier ist einfach die Situation, irgendwann erfolgt eine Notierungsaufnahme und bei mir ist jetzt eben einfach so, ich gehe jetzt in der Tat auch das Kaufen und gebe jetzt auch diesen Mindestbetrag mal ein von den 10.000 Euro, So, und hier steht dann eben, dass der Betrag 10.000 Euro ist. Ich kann bis zum 11. Dezember, Julius, stornieren und Ausführungsdatum ist dann der 31.12. Was hat es mit dieser Stornierungsmöglichkeit auf sich?
Genau, also erstmal muss man wissen, dass bei dem Fonds, anders als jetzt bei ETFs oder anderen Investmentfonds, die man kennt, die Preisverstellung nur monatlich stattfindet. Wird man auch sehen, am Chart hast du ja schon gezeigt, der tickt jetzt also nicht sekündlich oder innerhalb von Sekunden, sondern nur einmal im Monat gibt es da einen neuen Preis. Warum? Die Unternehmen sind nicht gelistet, die haben selbst keinen laufenden Preis, da muss also immer jemand hergehen. Wirtschaftsprüfer schauen sich die Unternehmen alle an, was sind die ungefähr wert, geben dann Wert raus, der dann zusammengerechnet wird zu dem Anteilspreis des Fonds. Das passiert recht aufwendiger Prozess eben einmal im Monat. Und da kann man dann kaufen in einem monatlichen Rhythmus. Der Gesetzgeber fordert aber zusätzlich als Schutz für die Anleger auch noch so eine Cool-Off-Period. Nachdem man die Kauforder platziert hat, muss man noch 2 Wochen Zeit haben, falls man sich's nochmal anders überlegt, doch nochmal die Order zurücknehmen möchte, ist das eben möglich. Jetzt in dem Fall, wenn du es heute abgibst, bis zum 11. Dezember, heißt, du bist dann frühestens zum Kaufzeitpunkt, der nächste wäre jetzt sozusagen der 30. November, den schaffst du hiermit nicht mehr, weil du da die 2 Wochen Abstand nicht mehr hättest, bist du dann in dem Dezemberfenster mit drin.
Und nach Drücken des Kaufen-Buttons bin ich eben wieder in der Maske des Fonds angekommen. Und wenn ich hier nach unten scrolle, sehe ich A, dass ich 10.000 Euro bereitgestellt habe. Und ich werde auch nochmal auf 2, 3 Eckdaten hingewiesen, nämlich dass es keine Ausschüttung gibt, dass Gelder thesaurieren sind und dass ich mich, was für einen ETF-Anleger oder für einen Aktienanleger natürlich schon ein bisschen härter ist, dass ich mich mit 2,3% laufenden Gebühren auseinandersetzen muss und darüber hinaus auch noch eine erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung von 12,5% habe, wenn die Mindestrendite von 5% pro Jahr erreicht wurde. Julius, konnte er nicht da mal ein bisschen nachverhandeln?
Genau, das ist schon scharf verhandelt. Wir haben da wirklich einen hohen Wert auf möglichst günstige Gebühren gelegt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass der Umfang an Services, den man sich hier einkauft, auch nochmal ein bisschen größer ist als bei einem ETF. Gerade wenn es jetzt ein rein passiver Index-Tracker ist, ist das hier schon, glaube ich, das absolute Gegenteil, was so den Management-Aufwand anbelangt. Ich hatte das ja schon ein bisschen angedeutet. Es gibt da wirklich sehr aktives Eingreifen. Das Fondsmanagement ist hier schon deutlich mehr gefragt, als es bei einem ETF der Fall ist. Und damit eben auch die höheren Gebühren und die Erfolgsbeteiligung ab einer Mindestrendite.
Wir werden das hier verfolgen. Wir werden das zielgerichtet dann vielleicht auch mal in einem halbjährlichen Update mit dir besprechen. Wenn ihr zu einem solchen Investment Fragen habt, dann macht es bitte so, feuert die bitte in den Kommentarbereich rein. Denn dann können wir es immer noch mal so machen, dass die Fragen, die für Julius dann da sind, da kann auch gerne, damit ich es einfacher finde und auch wiederfinden kann, für Julius davor stehen, für Julius Doppelpunkt, dann die Frage abfeuern, dann schieben wir da nochmal ein Update zwischen mit den Fragen, die von euch kamen. Und damit ist der Transaktionsbereich abgeschlossen. Aber eine Sache, wenn dann dieser Kauf stattgefunden hat, auf den sollten wir dann eben neben den Gebühren, Julius, auch nochmal eingehen. Es ist nicht nur so, dass ich diese 2,3% zahle, sondern auch so, dass ich eine Sperrfrist quasi habe oder nicht so ohne weiteres jederzeit aus diesem Investment rauskomme. Wie sieht es damit aus? Ab wann dürfte ich denn, aus welchen Gründen auch immer, verkaufen und wie kann sowas dann ablaufen?
Genau, also generell haben diese Fonds einen anderen Zyklus, das haben wir schon besprochen. Beim Kauf geht es monatlich rein und beim Verkauf geht es quartalsweise raus. Das heißt, du kannst deine Order dann schon aufgeben, aber sie wird eben immer nur quartalsweise ausgeführt werden können. In den ersten 2 Jahren des Fonds gibt es gar keine Ausführung von Verkäufen. Das ist die Sperrfrist, sozusagen richtet sich nicht nach wann hast du investiert, du individuell, sondern nur wann ist der Fonds aufgelegt worden. Das heißt, bis zum 30. Juni 2027 werden gar keine Anteile verkauft. Soll einfach den Fonds schützen, der ist jetzt gerade in der Aufbauphase. Du hast gezeigt, hat im Sommer bei null angefangen, hat jetzt 8 Portfolio Companies, baut das gerade auf. Da soll einfach jetzt sozusagen erstmal der Fokus auf dem Aufbau liegen, nicht auf den Verkäufen. Auch später ist es so, es ist kein Instrument für kurzfristige Geldmittel, also alles, was man so braucht für täglichen Bedarf, den Notgroschen, das sollte nicht in Private Equity, sollte nicht in diesen LTIF gehen.
So, wichtig dabei jetzt, also vor dem 30.06.27 komme ich dann nicht raus, also wenn ich meine Order bis 30.12. beispielsweise nicht storniert habe, mal platt formuliert, hänge ich da auf jeden Fall 1,5 Jahre drin. Das Zweite, ich komme dann aber quartalsweise raus. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel am 30.05.2027 kauft und nach 3 Monaten unruhig wird, dann kommt er zum 30.09.2027 wieder raus. Wenn nicht diese kleine Kleingedruckzeile, die eigentlich gar nicht so klein ist, sondern die in der gleichen Schriftgröße ist, erreicht wird, dass nämlich Rücknahmen pro Quartal auf 5% des Nettoinventarwerts des Fonds und auf 27,3 der liquiden Anlagen beschränkt sind. Also da ist eben nochmal eine zusätzliche Einschränkung. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass man bei einem Verkauf nicht zu einem Quartalsende rauskommt, sondern dass man länger warten muss.
Genau, das hat einen praktischen Hintergrund. Man kann sich vorstellen, der Fonds ist ja im besten Fall investiert in den Unternehmen, die wir aufgezählt haben und Zukunft noch mehr. Und die sind eben nicht an der Börse gelistet. Das heißt, wenn jetzt zu viele Fondsanleger gleichzeitig hergehen und ihre Anteile zurückgeben und niemand mehr kaufen will, muss der Fondsmanager irgendwann sagen, okay, jetzt muss ich ein Unternehmen verkaufen. Und dafür muss er erstmal einen Käufer finden, bis das Geld dann da ist, um die Fondsanleger auszuzahlen, kann es eben was dauern. Deswegen, es kann auch nicht garantiert werden, dass du mit deinem Verkaufsauftrag dem Beispiel dann sofort voll bedient wirst. Das kann auch sein, dass du dann erst in einem der Folgequartale dran bist.
Okay. Also mir fallen jetzt auch noch ein paar Fragen ein. Die werde ich mir aber jetzt fürs nächste Mal aufheben und dann vielleicht auch noch mit dem nächsten Update von dir versehen werden, was ja in dem Monat dann oder im Monat Dezember auch noch kommen kann. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch im Dezember nochmal ein kleines Update mit den Fragen aus der Community zu machen, was zumindest für die Scalable-Kunden unter den Zuschauern wesentlich interessanter ist. Für die Nicht-Scalable-Kunden ist jetzt auch der Punkt erreicht, wo sie möglicherweise abschalten, ist das Thema des neuen Scalable Brokers, über den wir ja hier schon diverse Male gesprochen haben, der auch schon existent ist, in dem ich jetzt die Order aufgegeben habe, aber den es eben immer noch neben dem Bader Broker gibt. Der eigentliche Umzug dieses Bader Brokers zum und in den neuen Scalable Broker war für Anfang November geplant. Ihr habt an irgendeiner Stelle kurz vor Umzug gesagt, better safe than sorry, und gesagt, das schieben wir mal lieber noch ein bisschen auf. Da gab es, wie das so ist, auch das ein oder andere an Häme. Aber es ist ein, glaube ich, schon Riesenprojekt, wo Millionen von Wertpapierpositionen aus Hunderttausenden von Depotkonten übertragen werden müssen. Und so ganz grundsätzlich kann ich verstehen, dass man da einmal auf die Bremse tritt. Aber trotzdem mal die Nachfrage. Wie kam es dazu? Denn ihr habt diesen Termin ja auch sehr, sehr deutlich mit einem schönen Ablaufplan vorab kommuniziert. Warum habt ihr kurz vor dem Tag der Wahrheit da nochmal auf die Bremse getreten?
Genau. Wir haben das schon lange handgeplant und schon lange darauf hingearbeitet. Aber wie du sagst, es ist ein ziemlich umfangreiches Projekt mit sehr vielen externen Parteien. Es sind nicht nur wir und die Depotbank, auch die unterschiedlichen Lagerstellen müssen mitspielen, der Zentralverwahrer. Denn was wir hier vorhaben, jeder, der schon mal einen Depotübertrag selbst manuell angestoßen hat, kennt es. Das ist ein recht aufwendiger manueller Prozess und dauert, wenn man es ja individuell anstößt, bis zu 3 Wochen ist so die Bearbeitungsdauer. Das wollten wir hier unseren Kunden ganz bewusst nicht zumuten, sondern haben hier eine beschleunigte Variante uns ausgedacht, die übers Wochenende stattfinden kann, dass du eben Freitagabend sozusagen dein Portfolio bei, jetzt hier bei der Baderbank, das letzte Mal siehst und am Montagmorgen, wenn du dich wieder einloggst, ist es dann alles zusammengeführt mit den Gruppen, mit allen Sparplänen im Scalable Broker. Das braucht einfach ein bisschen Softwareaufwand, bisschen Vorbereitung und vor allen Dingen Koordination zwischen allen Parteien. Und da muss wirklich alles stimmen. Geht ja hier für alle Kunden um ihre Portfolios, um die richtigen Steuerdaten, um das alles drumherum, dass das sauber abgebildet wird, ist uns eben sehr wichtig, dass da nichts schief geht. Und deswegen haben wir gesagt, lieber nochmal auf Nummer sicher gehen, nochmal 1, 2, 3 Wochen dran arbeiten, dass wir uns da keine Fehler erlauben. Und jetzt haben wir am 6., 7. Dezember das Wochenende ausgewählt. Da ist es dann soweit.
Für mich ist es ja deswegen spannend, weil ich steige am 5. nachmittags in den Flieger, der mich dann mit einmal umsteigen nach Bangkok bringen wird. Das heißt, ich steige als Mensch mit einem Bader-Broker-Konto noch in den Flieger ein. Und am Montag, wenn ich dann das nächste Mal, nachdem ihr das Wochenende durchgearbeitet habt, das alles aufmache, sollte eigentlich alles. Und das beinhaltet eben auch meine Gruppen. Also auch meine Gruppen werden dann mit übertragen. Und meine Tabakgruppe finde ich dann am Montag nach diesem Umzug im neuen Scalable Broker wieder. Und für alle anderen Gruppen gilt es natürlich genauso.
Ich hoffe nicht, dass dein Flug so lang dauert, von Freitag bis Montag.
Da hast du genau, oder nicht, aber cool, ich bin auch Wochenende. Genau. Im Gegensatz zu euch im Übrigen.
An dem Wochenende im Gegensatz zu uns, das ist richtig. Wir werden da Vollzeit dabei sein und schauen, dass da alle Aktien und Gruppen umgezogen sind und du dann am Montag im Scalable Broker deine Tabakgruppe und wie viele anderen Gruppen du noch hast, da aufmachst mit den Instrumenten schon drin. Wenn man beide Gruppen oder wenn man eine Gruppe mit dem gleichen Namen in beiden Brokern schon hat, wird der Inhalt einfach zusammengeführt. Also die Gruppe gibt es dann nicht doppelt. Aber ansonsten, du hast jetzt nur aktuell bei Bader die Gruppen, bei Scalable noch gar keine, dann werden die einfach rübergezogen und hängen dann auf dem Scalable Broker.
Ich weiß ja schon ein bisschen, was mich in dem neuen Scalable Broker dann erwartet und bin deswegen eben auch in freudiger Erwartungshaltung zu dem, was da so kommen wird. Aber ich habe ja nun dummerweise euch gegenüber ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben, wonach ich ja gar nicht drüber reden darf. Das ist ja möglicherweise bei Mitarbeitern von Scalable und insbesondere bei dir als Vice President für das Brokerage ein bisschen anders. Was kannst du denn Kunden oder auch Nicht-Kunden, die gelegentlich ja auch noch mit dabei sind und hier vielleicht auch noch zugucken, weil es sie interessiert, was da jetzt passiert, denn mit an die Hand geben, was ich gegenüber dem jetzigen Bader-Broker auch nochmal deutlich ändert und vielleicht auch einen sehr, sehr spannenden Sprung darstellt. Wie gesagt, ich darf es ja nicht sagen, aber wenn du es sagen darfst oder sagen würdest, dann könnte ich auch was dazu sagen.
Ja, so ein paar Details hat man ja vielleicht schon gesehen oder die Bestandskunden haben es auf jeden Fall mitbekommen. Zum Beispiel die Zinsen unterscheiden sich deutlich. Ne? Die 2% Zinsen, also die Einlagenzinsen von der Europäischen Zentralbank, die wir weitergeben, die gibt es nur im Scalable Broker. Auch die neuen Produktfeatures, Private Equity haben wir besprochen oder auch unser neuester Derivatepartner, die BNP. Das gibt's alles nur im Scalable Broker. Das heißt, wenn man die neuesten Features haben will und bei den weiteren Produktentwicklungen vorne dabei sein will, ist schon jetzt der Scalable Broker das Depot, wo man das alles kriegt.
Na gut, also um euch die Wahrheit da nicht vorzuenthalten, das eigentliche Highlight, zumindest für mich, was, jetzt sage ich mal auch, mich ab dem 8. Dezember dann erwartet und ziemlich happy machen wird und vielleicht ja auch euch, das hat Julius jetzt noch verschwiegen, aber das ist dann eben so. Von daher seid gespannt, was da Anfang Dezember im neuen Scalable Broker auf euch wartet und natürlich werdet ihr es hier sehen, denn das, was da Neues kommt, werde ich hier sehr, sehr schnell umsetzen und euch die Vorzüge davon zeigen, denn ja, das ist in der Tat nochmal so ein, glaube ich, so ein kleiner Gamechanger, auch bei dem, wie ich hier Sendungen für euch machen kann, weil es an einigen Stellen die Transparenz eben nochmal spürbar steigern wird. Das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Julius, vielen Dank für deine Zeit Und was ja die Zuschauer gar nicht mitbekommen, danke auch für die Verlegung in den späten Feierabend. Wir haben den zweiten Teil dieses Gesprächs, was ihr ja als an einem Stück seht, auch am 24. aufgenommen, aber mittlerweile ist es 20.30 Uhr. Und sowohl Julius als auch ich machen jetzt nach einem relativ langen Tag Feierabend. Ich sage danke nach München, Julius.
Vielen Dank.
Und sage euch natürlich das obligatorische und wichtigste überhaupt. Bleibt gesund. Dann könnt ihr investieren und macht es hoffentlich auch. Und beim nächsten Mal dann wieder mehr zu neuen Investments. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt, aber ich weiß das, was kommt. Oh doch, jetzt weiß ich wieder, was kommt. Matthias Schmidt wird kommen und mit dem nehme ich gleich zwei Sendungen auf, damit ich ganz entspannt in Thailand unterwegs sein kann. Also, bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.